Hallo und herzlich willkommen zu der 72. Folge unseres Formats Europa erklärt in unserem Podcast Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Und heute beschäftigen wir uns mit Mythen und Vorurteilen gegenüber der Europäischen Union. Und wir wollen eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen und ich würde sagen, wir fangen vielleicht einfach mal mit einer kleinen Vorgeschichte an. Vielleicht nochmal, mein Name ist Amelie und neben mir sitzt meine Kollegin Nele.
Hallo.
Okay, und wir starten mal mit der Vorgeschichte aus der griechischen Mythologie, und zwar die Sage von Europa und dem Stier. Ich fand das irgendwie ganz passend so für den Einstieg. Der eine oder andere wird sie schon kennen. Und wenn nicht, dann habt ihr jetzt 1-2 Minütchen, in denen wir euch eine kleine Geschichte vorlesen oder eine Sage vorlesen. Also, vor etwa 3000 Jahren hatte ein asiatischer König eine wunderschöne Tochter namens Europa. Der griechische Gott Zeus hörte von ihrer Schönheit und Liebenswürdigkeit und verliebte sich bis über beide Ohren in sie. Währenddessen hatte Europa einen Traum. Der Götterkönig Zeus befahl ihr, die Heimat zu verlassen. Inzwischen hatte Zeus angestrengt nachgedacht, wie er Europa kennenlernen könnte, und schließlich hatte er eine Idee. Er verwandelte sich in einen Stier und machte sich auf den Weg nach Asien. So trafen sich Europa und der Stier am nächsten Morgen. Zeus war der schönste Stier, den die Welt je gesehen hatte, und Europa bewunderte ihn sehr. Sie setzte sich auf seinen Rücken und sagte lachend: "Das wissen nur die Götter, wo du mich hinbringen wirst, ein schöner Stier." Zeus stürzte sich in die Wellen des Meeres. Auf der Reise in sein Land erzählte er Europa, wer er in Wirklichkeit war. Als sie endlich angekommen waren, fragte Europa nach dem Namen des Landes. Stolz sagte Zeus, inzwischen wieder Menschengestalt: "Das ist die Insel Kreta und ich bin König dieses Landes. Der Erdteil, der dich nun aufgenommen hat, soll für alle Zeiten deinen Namen tragen. Europa." Eigentlich eine schöne Geschichte.
Ja.
Finde ich auch. Ist irgendwie süß gemacht.
Auch ein bisschen, naja, Zeus mit seinen ganzen Stierverwandlungen und generell vielen Tierverwandlungen.
Ja, vielleicht auch ein bisschen romantisch.
Ja, bisschen romantisch verklärt. Aber ich hatte das damals auch im Lateinunterricht, kann ich mich erinnern. Und da hat unsere Lehrerin dann auch uns mal aufgelistet, was für alle möglichen Tiere der sich mal verwandelt hat,
ja,
und dann irgendwie Prinzessinnen so hinführen.
Ja, also Prinzessin Europa war nicht die einzige, aber...
Ja. Aber so zumindest der Sage nach ist der Kontinent Europa zu seinem Namen gekommen. Und das war jetzt sozusagen ein kleiner, ja, mystischer, historischer Einstieg in dieses Thema. Aber bevor wir jetzt weitermachen, vielleicht könnt ihr euch ja nebenbei schon mal so ein paar Gedanken machen, was ihr für Mythen denn auch vielleicht kennt oder mal abseits von Mythen, welche Vorurteile vielleicht in eurem Kopf rumspuken gegenüber der Europäischen Union und Europa. Und eventuell beantworten wir die ja jetzt in den kommenden Minuten. Ja, mal schauen. Also macht euch da gerne ein paar Gedanken. Denn wir starten jetzt mit dem Mythos Nummer 1. Und das ist, glaube ich, auch so mit, ja, das, was ich auch am häufigsten höre.
Ja,
oder
das hört man schon ziemlich oft.
Sehr oft mitbekommt, und zwar: die Europäische Union ist ein bürokratisches Monster. Also auch hier das Monster schön als...
Ich liebe auch, wie du Monster betont hast.
Monster. Genau, also der Vorwurf ist relativ klar. Es gibt total viele unwichtige Verordnungen, wie zum Beispiel die immer wieder aufgegriffene Gurkenverordnung.
Haben wir ja schon eine Folge zu.
Genau, die könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören. Da haben wir das alles erklärt, was es damit auf sich hat. Aber neben diesen ganz, ganz vielen Verordnungen gäbe es laut diesem Vorurteil auch eine sehr langsame Handlungsfähigkeit. Und die EU sei gekennzeichnet durch absolute Ineffizienz, eine zu hohe Anzahl an Beamten, Intransparenz durch Verordnungen, Lobbyismus und so weiter. Aber um das zumindest an einer Stelle mal zu entkräften: 6% des Haushalts werden für Personal und Verwaltung verwendet und die restlichen 94% kommen dann tatsächlich den Mitgliedstaaten zugute. Das heißt, das ist das Geld, was letztendlich in den Regionen, Kommunen, bei den Landwirten, Unternehmen oder auch Bildungseinrichtungen dann im Endeffekt landet. Die Richtlinien kommen auch nicht immer direkt von der Europäischen Union. Klar gibt es da einige seltsam klingende Verordnungen, wie im Beispiel das mit den Gurken. Diese ist aber beispielsweise seit 2009 auch schon aufgehoben, wird aber trotzdem weiter immer so als Paradebeispiel genannt. Aber interessanterweise, das haben wir in der Folge damals auch aufgeklärt, die Verordnung wurde, wie gesagt, 2009 aufgehoben, aber diese Handhabung, die da drin festgelegt wurde mit diesen speziellen Maßen, die zieht sich tatsächlich bis heute durch, einfach weil es für den Handel eine total logische Konsequenz war und sehr viele Vorteile mit sich gebracht hat. Aber das nur am Rand. Genau, außerdem hat die Europäische Union, wie bekannt ist, 27 Mitgliedstaaten und muss dementsprechend versuchen, deren politische, soziale und auch wirtschaftliche Interessen irgendwie unter einen Hut zu vereinen. Und das ist natürlich nicht immer einfach, und von daher ist es ja eigentlich nur logisch, bei internationalen Problemen oder Handelsabkommen da eine gemeinsame europäische Lösung irgendwie zu suchen, denn warum sollten alle Staaten jetzt irgendwie was anderes machen? Von daher ist es ja eigentlich nur logisch, dass man da versucht, eine europäische Lösung zu finden. Und viele EU Roaming-Verordnungen haben verschiedene Vorteile, wie zum Beispiel, ja, ein Klassiker, die Roaming-Verordnung, welche zum Beispiel Roaming-Gebühren im EU-Raum verbietet und sozusagen, ja, das Telefonieren und Surfen eben auch im EU-Ausland oder halt ja, in anderen Ländern in der EU möglich macht.
Machen wir gleich mal weiter mit Mythos Nummer 2, und zwar Deutschland steht besser da mit der D-Mark. Kennst du die D-Mark noch? Also bist du noch mit D-Mark groß geworden?
Also gut, ich war, jetzt muss ich rechnen, ich war 3 Jahre alt, als der Euro eingeführt wurde. Also von daher kann ich mich an die D-Mark nicht erinnern, aber also rein praktisch, ja, habe ich das erlebt. Aber
ich kenne es noch so ein bisschen, bei mir gab es dann schon das erste Taschengeld und ich weiß, ich habe immer jeden Freitag 5 D-Mark bekommen.
Also auch geil.
Und das war aber, also es gab 5 D-Mark als Münze und als Schein.
Genau, ja.
Und irgendwie war die Münze aber mehr im Umlauf und dann habe ich jeden Freitag so eine 5 D-Mark Münze bekommen. Aber ich wollte dann immer unbedingt einen Schein haben, weil das für mich was so Besonderes war und ja. Jetzt haben wir halt keinen 5-Euro-Münze, sondern noch einen 5-Euro-Schein. Das war irgendwie, war das süß. Naja, dennoch, manche Menschen trauern der D-Mark wirklich immer noch hinterher und sehen auch den Erfolg des Euros nicht. Das ist halt so eine Art Nostalgie und die Menschen denken dann halt auch, dass der Euro Misserfolg wäre. Und die Gründe gegen den Euro sind dann zum Beispiel, dass eine nationale Währung halt eher für eine Souveränität Deutschlands stehen würde und wir angenommen dann auch niedrige Einfuhrpreise hätten oder auch keine Streitigkeiten mit anderen Staaten. Vielleicht machen wir mal so ein Gedankenexperiment, wenn wir jetzt den Euro wieder abschaffen würden, was das bedeuten würde. Also zum einen hätten wir erstmal hohe Kosten bei Exporten, weil Deutschland erwirtschaftet über 50% seines Bruttoinlandsprodukts durch Exporte und da wäre eine eigene Währung eigentlich schon wieder kontraproduktiv und auch die Nachfrage nach ja, Made-in-Germany-Produkten würde halt sinken. Und seit dem Euro ist die Erwerbstätigenquote von 63,3% auf 71% gestiegen. Also das heißt, dass sonst eine höhere Arbeitslosigkeit herrschen würde. Und wir hätten auch billige Importe, also diese billigen Importe würden deutsche Produkte halt auch wegdrängen und ohne den Euro würde es wahrscheinlich auch mehr Streitigkeiten geben, weil wir halt keinen vermittelten Rahmen mehr hätten. Und ja, wenn der wenn Deutschland aus dem Euro austritt, dann würde es natürlich auch irgendwie für ein Misstrauen sorgen bei Mitgliedstaaten und auch die Umstellung von Euro auf eine wieder neue Währung würde halt wirklich, wirklich lange dauern. Also da sprechen wir von Jahren, schon allein, wenn wir da an Bankautomaten denken. Der Euro hat halt wirklich einige Vorteile, zum Beispiel wird der Handel und auch Investitionen, die werden gefördert. Wir müssen keine Wechselgebühren bezahlen. Wir haben eine stabile und auch eine sichere Währung. Und der Euro ist halt tatsächlich auch die zweitwichtigste Währung der Welt. Und die Einführung des Euros, das war halt so ein Symbol, um ja den europäischen Weg des Gesamtdeutschlands auch damals zu symbolisieren, also halt auch gerade nach der Wiedervereinigung. Und der Euroraum fördert auch die Kommunikation unter den Mitgliedstaaten und erhöht ein Zusammengehörigkeitsgefühl, habe ich ja schon erwähnt, so leicht. Und wir haben bei Exporten halt auch relativ niedrige Kosten.
Ja, jetzt haben wir hier einmal so einen kleinen Deep Dive in die Geschichte der Währung gemacht. Gehen wir jetzt mal weiter zum dritten Mythos, und zwar ja die Behauptung, die EU ist undemokratisch. Die Europäische Union ist an sich kein Nationalstaat, daher funktioniert das Prinzip der demokratischen Legitimation natürlich auch logischerweise anders. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Europäische Union ein Demokratiedefizit hat, sondern sie ist einfach anders organisiert, als das eben ein ja, souveräner Nationalstaat ist. Genau, es gibt hier halt eher ein Mehrebenensystem, also dass wir ja natürlich ganz unten angefangen eben bei den Gemeinden, dann eben die Bundesländer, wenn wir jetzt in Deutschland bleiben, dann hat man die einzelnen Mitgliedstaaten und dann sozusagen ja die EU als supranationale Ebene dann nochmal drüber und dazu auch noch nichtstaatliche Akteure, die ja da auch nochmal ein bisschen mit reinspielen, wie eben NGOs, und das macht eben eine Kooperation ganz so notwendig, genau.
Der vierte Mythos ist, die EU kostet uns nur Geld, hat man auch, glaube ich, schon ganz, ganz oft gehört, also das ist ein weit verbreitetes Argument gegen die EU und da sagt man halt immer so, ja, Deutschland zahlt, nur andere kassieren. Aber wenn wir uns mal die Fakten anschauen, Deutschland ist Nettozahler, aber profitiert massiv vom EU-Binnenmarkt, also von Exporten oder auch von politischer Stabilität. Und EU-Fördergelder fließen halt auch in Infrastruktur, Landwirtschaft, sei es in die Forschung oder auch in regionale Entwicklung. Und Studien zeigen, für jeden Euro, den Deutschland einzahlt, bekommt es rund das Doppelte an wirtschaftlichen Nutzen zurück. Also ja, ohne EU-Gelder gäbe es keine Erasmus-Stipendien oder auch keine grenzübergreifenden Forschungsprojekte und auch weniger Investitionen in strukturschwachen Regionen.
Der nächste Mythos, den man relativ oft hört, ist, in Brüssel entscheidet niemand, den wir gewählt haben. Oder oft hört man auch, die EU ist ein technokratisches Monster, das keiner kontrolliert. Ja, tatsächlich ist das mit der direkten Wahl natürlich nicht der Fall. Also jetzt beim EU-Parlament ist es ja relativ offensichtlich. Da wird ja direkt gewählt, zuletzt letztes Jahr 2024. Und auch die Kommission, die wird jetzt ja nicht direkt von den Bürgern und Bürgerinnen gewählt, aber die wird eben vom Europäischen Rat nominiert und vom Parlament bestätigt. Und der Rat der Europäischen Union setzt sich aus nationalen Minister und Ministerinnen zusammen, also aus den ja zuvor in den einzelnen Ländern demokratisch legitimierten Regierungen. Zugegeben, diese Entscheidungsprozesse sind sehr, sehr komplex und ich finde auch an manchen Stellen ein bisschen undurchsichtig, beziehungsweise man braucht halt ein bisschen, um sich damit auseinanderzusetzen und zu checken, wie das funktioniert. Aber demokratisch sind sie trotzdem und tatsächlich auch oft transparenter als nationale Prozesse.
Ja, kommen wir auch schon zum sechsten Mythos oder beziehungsweise zum sechsten Vorwurf. Die EU ist ein Projekt der Eliten. Also die EU ist ein Projekt von Politikern für Politikern und weit weg vom Alltag der Menschen. Die EU-Politik wirkt allerdings direkt im Alltag. Zum Beispiel, wie wir es schon ganz am Anfang angesprochen haben, beim kostenlosen EU-Roaming, bei Flugentschädigungen oder auch bei Umwelt- und Verbraucherschutzstandards. Und auch das Erasmus-Programm hat Millionen jungen Menschen einen Aufenthalt oder einen Auslandsaufenthalt ermöglicht. Außerdem finanziert die EU Sozial-, Klima- und Digitalprojekte mit spürbaren Effekten vor Ort. Man kann also sagen, Europa ist nicht nur das große Ganze, sondern auch das WLAN im Zug nach Paris oder der Schutz deiner Daten online.
Genau, der nächste, den finde ich eigentlich auch ganz witzig, weil wir dazu letztes Jahr auch mal eine Veranstaltung hatten. Genau, der Mythos, die Europäische Union zwingt uns, Insekten zu essen.
Hast du schon mal welche gegessen?
Also bevor ich vegetarisch geworden bin, habe ich glaube einmal Heuschrecke oder sowas gegessen, kann ich mich erinnern. Aber das ist sehr, sehr lange her. Das
ich habe Mehlwürmer mal probiert.
Ja. Also ist ja an sich auch, da kommen wir jetzt zu, es zwingt einen ja Gott sei Dank keiner, das zu machen, sondern es ist eine freie Entscheidung. Also das Vorurteil ist, die Europäische Union will, dass wir Grillen und Mehlwürmer statt ja dem klassischen Schnitzel essen. Aber der Fakt ist der, die Europäische Union hat eben bestimmte Insekten als optionale Lebensmittel zugelassen, also in den letzten Jahren. Das bedeutet nicht automatisch, dass jetzt das Schnitzel oder andere Produkte eben dadurch vom Markt gedrängt werden oder dass es verpflichtend wird, jetzt Insekten zu essen. Die Zulassung ist halt eher eine Erweiterung auf dem Markt und dass eben ja im Endeffekt auch anders produziert wird, weil diese Insektenhaltung ja auch ganz anders läuft als jetzt klassische Massentierhaltung bei Schweinen oder Kühen zum Beispiel. Also keine Panik, niemand wird einem die Currywurst oder sonst was wegnehmen, aber du kannst jetzt als Bürger oder Bürgerin in der Europäischen Union theoretisch jederzeit Heuschrecken-Crunchies kaufen, auf der Couch snacken, wenn man das möchte und falls man da Lust drauf hat.
Ja, kleiner Funfact, warum auch immer ich das weiß oder warum auch immer sich das so in meinen Kopf gebrannt hat. Wir hatten dazu letztes Jahr eine Veranstaltung, die kann man sich auch immer noch auf YouTube online anschauen. Sehr informativ, sehr interessant, ja. Da habe ich auch wirklich viel zu gelernt. Es gibt auch Firmen, die natürlich Lebensmittel anbieten, in denen Insekten verwendet werden. Und anstatt Chili con Carne gibt es da ein Chili, das heißt Chili mit Grilli?
Ja, davon hast du damals erzählt.
Irgendwie so. Und das fand ich irgendwie ein bisschen witzig.
Das ist schon auch ein schöner Marketing-Gag dann an der Stelle.
Okay, Mythos 8. Die EU verbietet das Bier in Maßkrügen. Also das Vorurteil, angeblich dürfen Maßkrüge, also 1-Liter-Gläser, nicht mehr verwendet werden wegen EU-Normen. So, schauen wir uns mal die Fakten an. Es gibt natürlich EU-Richtlinien zu Messbehältnissen, aber Maßkrüge sind explizit erlaubt, solange sie korrekt geeicht sind. Also die EU will nicht das Bier, sie will nur, dass du auch wirklich 1 Liter bekommst. Also da wollen sie wirklich aufpassen, dass es genug Bier gibt.
Ja, im Endeffekt schon. Genau, wir bleiben mal im Spektrum Lebensmittel und Getränke und zwar der Mythos, die EU hat ein Verbot für Pommes und Pommes Frites geplant. Das Vorurteil, ich hatte es damals aber auch mitbekommen, wegen Acrylamid, also ja, einer chemischen Verbindung, drohte angeblich ein Pommesverbot. Fakt ist aber, es ging tatsächlich nur um einen Grenzwert für dieses Acrylamid in Lebensmitteln, also eher um letztendlich eine, in Anführungsstrichen, gesündere Zubereitung von Pommes. Also ich meine, grundsätzlich wissen wir glaube alle, dass Pommes jetzt nicht das ausgewogenste und gesündeste Lebensmittel sind. Und es ging eben halt nicht um ein Verbot, sondern das hatte was damit zu tun, wie sehr die halt frittiert werden und wie braun die sind. Also goldbraun ist sozusagen okay und zu schwarz und zu knusprig, da gerät Sprüssel dann sozusagen rein und sagt, naja, das können wir nicht machen, weil dann ist diese Acrylamidbelastung zu hoch und das ist dann auf lange Sicht gesundheitsschädigend. Das war jetzt auch schon der letzte Mythos, den wir uns jetzt hier angeschaut haben und wir wollen jetzt mal noch so ein kleines Fazit ziehen und einen Ausblick geben. Also Mythen halten sich natürlich oft hartnäckig, gerade wenn es um etwas Komplexes wie eben die Europäische Union und Politik geht. Aber je genauer man hinschaut, desto klarer wird eigentlich. Viele Vorurteile halten einer Faktenprüfung nicht unbedingt stand. Natürlich darf auch immer Kritik geäußert werden und das hat an vielen Stellen bestimmt auch seine Berechtigung, aber manche Mythen und plakativen Schlagzeilen, die dann in gewissen Tageszeitungen vielleicht auf dem Titelbild landen, halten dieser Prüfung dann im Endeffekt vielleicht auch nicht stand.
Ja, also die EU ist kein perfektes System, aber sie ist halt auch ein demokratischer Raum, der unser Leben in vielen Bereichen auch wirklich positiv beeinflusst. Und die EU ist offen für Kritik, wenn sie fundiert ist. Wir haben jetzt natürlich nur so ein paar Mythen oder Vorwürfe jetzt euch aufgezeigt. Ich glaube, das könnten wir noch stundenlang so weiterführen. Ja, ja. Also da gibt es ja ganz, ganz viele. Wir haben jetzt nur so einen kleinen Einblick mal geben wollen. Aber wie beim EU-Quiz können wir da ja auch noch ein paar zwei draus machen.
Das stimmt, ja.
Also lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns, ihr erreicht uns über Social Media auf den gängigen Kanälen. Und von mir aus könnt ihr auch gerne mal anrufen bei uns.
Das ist so. Auch in Ordnung.
Ist auch in Ordnung. Und wenn ihr gerne nochmal ein paar zwei davon haben wollt, dann suchen wir euch noch ein paar Mythen und Vorurteile raus.
Ja, dann danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Tschüss.
Tschüss.